Werbung! Essen, Nuckeln, Kleckern. Mit Baby läuft oft alles gleichzeitig. Darum sind die Schnullertücher und Lätzchen von Pfeiler Mini so praktisch. Das besonders kuschelige Chenille-Material ist made in Germany und aus 100% Ökotex zertifizierter Baumwolle. Und natürlich speichelecht sowie extra sanft zur Babyhaut. Das Tuch hält den Schnuller griffbereit oder wird zum Kuschel- und Reinigungstuch. Schön, sicher, praktisch. Wie gemacht für unseren Mama-Alltag. Mit dem Code echtemamas20, großes E, großes M, 20, kannst du jetzt 20% sparen. Alle Infos findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Wir sprechen heute über die Schulzeit. Puh, das bringt jetzt bei vielen sofort ein Seufzen hervor und genau darum geht es. Ich bin wirklich gern zur Schule gegangen. Ich glaube, ich kann an einer Hand erzählen, wie oft ich Bauchschmerzen hatte und das ist gar nicht so normal. Aber das merke ich jetzt erst, jetzt wo die erste Schulwahl auf uns zukommt und ich mich mit vielen Freunden darüber unterhalte, was sie so mit Schule verbinden. Für viele von uns Eltern steht die baldige Einschulung bevor und damit einhergehend die richtige Schulwahl. Alle haben sicher ein Bauchgefühl und dann kommen plötzlich so einige Ratschläge hinzu. Viele informieren sich in den potenziellen Schulen selbst oder belesen sich, wie man diese Wahl treffen soll. Ich bin in diesem Zusammenhang vor einiger Zeit auf Caroline von Saint-Ange aufmerksam geworden. Caroline ist nämlich sowas wie eine Schulfluencerin. Sie zeigt auf ihrem Account mit ihren Kursen und Büchern, wie Lernen Spaß machen kann und wie wir Eltern unsere Kinder durch diese Zeit begleiten können. Denn ja, es hängt nicht nur von der Schulwahl ab, sondern eben auch von den Menschen dahinter, ob ein Kind gerne zur Schule geht. Die eine Lehrerin oder der eine Lehrer kann den Unterschied machen, aber eben auch die Eltern, die das Kind von zu Hause aus stärken und ihre eigenen, womöglich negativen Erfahrungen mit der Schule nicht übertragen. Oder zu Hause etwa gegen die Lehrkräfte wettern. Denn es darf kein Gegeneinander sein. Caroline sagt, wir brauchen glückliche und gestärkte Lehrkräfte. Ich möchte mit ihr zu ihren persönlichen Schulerfahrungen sprechen, ihre Erlebnisse mit Kindern hören und herausfinden, warum sie sich so stark fürs Lernen einsetzt. Und auch, was wir Eltern von zu Hause aus unterstützend und schützend tun können, um unsere Kinder gut durch die Schule zu begleiten. Ich glaube, heute wird ganz viel für uns alle dabei sein und sicher auch der ein oder andere Blick auf das Thema Schule etwas verändert werden. Ich bin ganz gespannt. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Caroline von Saint-Ange.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt mal ehrlich gesagt, was fandest du früher richtig gut und was richtig schlecht an der Schule?
Also richtig gut fand ich schon immer, dass man da hingeht und einfach interessante Sachen lernt. Also ich weiß schon, dass ich als Kind dachte, wie cool ist das, dass man an so einen Ort gehen kann und da bringt einem jemand was bei.
Ja.
Also dafür hatte ich schon immer voll die Wertschätzung. Und das Schlimmste war die Langeweile. Also ich habe einfach viele, viele Stunden damit verbracht, auf diesen Minutenzeiger zu gucken und zu warten, bis endlich die Stunde vorbei ist. Und das habe ich als sehr, sehr schmerzhaft empfunden, da gezwungen zu sein, so langweilige Dinge zu machen und meiner Ansicht nach dumme Aufgaben und Sachen, die mich nicht interessieren, das hat mir, ist mir schon schwer gefallen, ja.
Was waren für dich langweilige Aufgaben?
Das war natürlich immer vom Lehrer abhängig, also, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Erdkunde und, Physik in der 10. Klasse, da hatte ich in beiden Fächern einen super langweiligen, schlechten Lehrer, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und der hat einfach immer nur so ein Blatt ausgeteilt und dann sollte man es machen und ich wusste gar nicht, was man da machen soll und saß dann einfach nur da und habe die Zeit abgesessen und das war so sinnlos und ich glaube, gerade wenn man so Jugendlicher ist, dann muss ja einfach alles mit so Sinn aufgeladen sein. Ja, man entdeckt so die Welt und alles ist so wichtig und man denkt ja auch selber, dass man irgendwie alles weiß und verstanden hat und so.
Ja.
Und eigentlich ist das so eine tolle Zeit, um mit Jugendlichen zu arbeiten, weil die eigentlich so viel Drive und so viel Kraft haben und so viele Ideen. Aber man muss es natürlich auch richtig anstellen. Und mein großes Thema ist immer Potenzialverschwendung. Also ich werde so ganz oft gefragt, warum machst du eigentlich, was du machst? Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich mache das, weil ich hasse es, wenn Potenzial verschwendet wird. Auf allen Ebenen. Ich finde es einfach ätzend. Es regt mich richtig auf. Also alle Dinge, auch im Alltag, in der Politik, wenn Geld verschwendet wird, wenn Zeit verschwendet wird, das macht mich wahnsinnig. Und in der Schule findet halt so viel Potenzialverschwendung statt. Das, das geht auf gar keine Kuhhaut, was da passiert und wie viel besser man das machen könnte, wenn man sich mehr Mühe geben würde, wenn man mehr Geld in das System geben würde, wenn da Leute wären, die einfach mal so aufräumen und einfach mal so sinnlose Regelungen abschaffen, wenn die Schulen viel mehr Autorität hätten und einfach sagen könnten, unsere Schule ist so und so, wir brauchen das und das und das machen wir jetzt. Ja, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden.
Ja. Genau. Bist du denn grundsätzlich gerne zur Schule gegangen?
Ja, also grundsätzlich war ich sehr gut in der Schule und
das heißt, ich habe auch gelesen, dass du eine sehr gute Schülerin warst. Mhm. Also du warst jetzt, würdest du sagen, auch unterfordert tatsächlich?
Wahrscheinlich war ich hin und wieder auch mal unterfordert. Also nicht unterfordert jetzt im Sinne, wie jemand Hochbegabtes unterfordert ist und dann ganz große Schwierigkeiten bekommt, sondern eher unterfordert, dass ich eigentlich nicht lernen musste und trotzdem Einsen geschrieben habe.
Ja.
Und das ist mir dann später komplett auf die Füße gefallen, weil ich dann eben nie wusste eigentlich, was Lernen ist, wie man lernt, dass Lernen auch schwer sein kann und mühsam sein kann und dass nur, weil ich was nicht sofort kann, das überhaupt nicht heißt, dass ich das nicht lernen kann.
Ja.
Und das ist mir dann im Studium total auf die Füße gefallen und ich war völlig, völlig überfordert.
Ja.
Also ganz am Ende. Ja. Ich dachte, ich muss das abbrechen, ich kann das überhaupt nicht. Und habe mich dann gefragt, wieso können denn die irgendwie so einen Zweierschnitt haben im Abi, wieso können die jetzt besser studieren als ich? Das war für mich total rätselhaft.
Ja.
Ich so dachte, ich bin doch eigentlich schlauer. Also, ihr seht jetzt gerade nicht die Anführungszeichen. Hoffentlich können die Leute sich die denken. Aber die wussten halt, wie man lernt. Die wussten, dass es ganz normal ist, dass man sich nachmittags hinsetzt, die Sachen durchliest, unterstreicht, sich Karteikarten schreibt. Das wusste ich alles nicht.
Mhm. Und wie sieht es aus mit Frustration? Also hast du das lernen können in der Schule? Ist ja auch ein wichtiger Skill eigentlich, oder?
Ja, genau. Das habe ich auch nicht so lernen können, weil ich eben, wahrscheinlich in dem Sinne war ich unterfordert und in dem Sinne rate ich auch immer Eltern, dass wenn ihre Kinder eben zu gut sind oder eben sich zu wenig anstrengen müssen, um gut zu sein, dass sie unbedingt da was tun müssen, dass ihr Kind schon im Aufwachsen ganz oft Frustration erlebt und lernt, damit umzugehen und lernt, dass das keine Stoppschilder sind, sondern dass das nur kleine Stolpersteine sind, wo man mit ein bisschen Übung wunderbar drüber kommt.
Das ist ja wirklich eine der größten Herausforderungen, die so früh im Leben von Eltern und Kindern aufeinandertreffen und wo man schnell auch an seine Grenzen kommt und deswegen so viele Dinge nicht so macht, wie man sie machen könnte, dass sie langfristig fürs Kind gut sind. Ne?
Ja.
Also Frustration aushalten ist ja nicht nur schwierig fürs Kind, sondern auch für die Eltern oft.
Ja, man muss da erstmal Kontrolle abgeben. Mhm. Dann muss man einsehen, dass es vielleicht nicht so schön oder so perfekt wird, wie man sich das selber vorstellt, wenn das Kind das macht. Und dann muss man aber vor allem das aushalten und weil wir das ja oft selbst nicht als Kind erlebt haben, dass es vielleicht ausgehalten wurde, fällt einem das dann noch schwerer.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Frustration von einem Kind aushält und schafft, wirklich ruhig zu bleiben. Weil dadurch kommt ja auch bei dem Kind an, das ist hier gerade keine gefährliche Situation.
Ja,
also ich glaube, alle Eltern kennen diese Situation. Kleines Kind fällt hin und wenn ich darauf zustürze, fängt es wahnsinnig an zu weinen.
Ja.
Und wenn ich aber das nicht mache und vielleicht gar nichts mache, stehen die manchmal einfach wieder auf und laufen weiter.
Ja.
Und das im übertragenen Sinne ist die gesamte Kindheit wichtig. Das heißt auch, wenn ein Kind eben mal bei den Hausaufgaben total frustriert ist, das mit Ruhe auszuhalten und da auch nicht direkt Schlüsse draus zu ziehen. Also ich erinnere, dass das bei meiner Mutter so schlimm war, weil die hat immer direkt, wenn ich was nicht konnte oder irgendwas falsch war, den Schluss daraus gezogen, dass ich das gar nicht kann und hat auch Angst bekommen. Also so, was soll aus dir werden?
So Zukunftsängste.
Genau.
Mhm.
Und das ist total fehl angebracht, weil man kann einfach sagen, okay, das ist jetzt gerade schwer, nicht schlimm, wir haben Zeit, wir haben Kraft, wir können das ja ganz oft üben und dann wirst du es lernen, Punkt. Und gar nicht einen Schluss daraus ziehen, wie schnell ein Kind das gelernt hat oder ob es das beim ersten Anlauf konnte, weil wer dann am Ende gut sind, das sind ganz oft nicht die Leute, die es auf Anhieb konnten, ja. Weil man sagt auch, learned first isn't learned best.
Ja.
Also kein Mensch kann sich was davon kaufen, das als erstes Laufen gelernt hat.
Ja.
Und wenn wir mal irgendwelche Marathonläufer fragen, sind wahrscheinlich nicht die Leute, die jetzt zuerst Laufen gelernt haben, ne? Sondern es sind die, die einfach immer weitergelaufen sind.
Ja, aber es fängt ja so klein schon an mit diesen Vergleichen und Wettbewerben unter Eltern auch ganz oft.
Genau, und ich wünschte, ich könnte das denen wirklich noch viel mehr sagen, weil die das natürlich immer machen, sich so vergleichen und sagen, nee, also die Lina, die kann eigentlich schon alle rein perfekt. Mhm. Und dann denkt man so, Gott, und irgendwer kann schon vor der Schule lesen und so weiter. Es sagt tatsächlich nichts aus.
Hast du jetzt einen sehr reflektierten Blick auch auf deine eigene Kindheit gerade berichtet. War dir das dann irgendwann bewusst oder hast du das irgendwie aufgearbeitet?
Ja, ach, ich denke einfach schon viel über Lernen nach, so von Berufswegen. und ich habe aber auch in meinem Leben meine Kindheit aufgearbeitet in der Therapie. Mhm. Und ich glaube einfach, je mehr ich gelesen habe, desto mehr sind mir einfach gewisse Dinge klar geworden. Und ich erlebe ja auch ganz viele Eltern mit ihren Kindern. Und dann fallen mir da natürlich auch Dinge auf.
Ja.
Also zum Beispiel weiß ich noch genau, wie ich mal ein Mädchen hatte, die eine wahnsinnig gute Beziehung zu ihrer Mutter hatte. So toll. Also es war wirklich so, als würden sich da zwei Freundinnen treffen. Und trotzdem war da ganz viel Respekt.
Ja.
Also es war auf eine Art total auf Augenhöhe und auf eine Art war es ganz viel Respekt der Mutter gegenüber. Ja. Aber der Mutter und dem Kind gegenüber auch. Also es war ganz toll. Und dieses Mädchen, die wurde ganz anders erzogen. Und ich weiß noch, ich war dann einmal so ein bisschen streng zu ihr, weil die irgendwas nicht gemacht hat.
Ich glaube, du musst den Kontext erklären, wenn du sagst, du hattest mein Mädchen.
Ach so, mit der habe
ich früh angefangen. Also,
genau. Also ich habe schon immer im privaten Kontext mit Kindern gelernt.
Ja.
Also Nachhilfe, Begabtenförderung. Ich habe Mathe-Abi-Lerncamps ausgerichtet. Einfach ganz viel Lernen im außerschulischen Kontext.
Wie kam es dazu? Das macht ja auch nicht jeder.
Nee. Also es kam dadurch dazu, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber ich wurde tatsächlich dazu gezwungen, weil ich in ein Internat wollte. Dort musste ich Latein nachlernen, 4 Jahre. Und das konnte ich mir nicht leisten, die Nachhilfe. Und dann hat der Schulleiter gesagt, du bist doch so gut in Mathe und Englisch, dann gibst du jetzt mal da drin Nachhilfe und dadurch und deswegen finanzieren wir dir die Latein-Nachhilfe. Ja. So bin ich da reingerutscht worden. So. Und dann habe ich mir ein Studium später mir so verdient. Ich habe in München studiert und München ist A, eine teure Stadt, B, hat sie schwere Schulen, C, wohnen da sehr viele wohlhabende Menschen, die D, alle wollen, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen. Das sind optimale Bedingungen, um auch mit Nachhilfe so viel Geld zu verdienen, dass man davon gut leben kann.
Ah, Wahnsinn.
Genau. So. Und
zurück zu den
Mädchen. So kam dann dieses Mädchen zu mir, das war, glaube ich, 12. Und dann war sie auf jeden Fall, war ich streng zu ihr, weil sie irgendwas nicht gemacht hatte. Und dann rief mich die Mutter dann nachmittags an und meinte so, das geht so nicht, ich darf nicht so streng zu ihrem Kind sein. Und daran schloss sich dann so ein ganz langes Gespräch an.
Ja.
Ich war so, krass. So ist sie. Und dann hat sie mir so erzählt, wie sie mit ihrem Kind umgeht. Und dann wusste ich auf jeden Fall, mit diesem Kind darf und braucht man gar nicht streng sein. Ja, die funktioniert ganz anders. Und das ist jetzt so einfach mal eine Geschichte. Ja. Und dann habe ich viel reflektiert darüber, wie ich eigentlich erzogen wurde, was ich sonst so von Eltern erlebe. Und das ist jetzt schon ewig her. Das ist bestimmt 15 Jahre her. Und habe dann ganz, ganz über viele Jahre auch meine eigene Art total angepasst. Und auch voll verändert.
Verstehe. Eigentlich ist es ja total gut gewesen, dass diese Mutter dich angerufen hat, weil es so voll angestoßen hat. Kannst du den Schlüssel uns auch mitteilen? Wie hat sie das geschafft, dass sie auf Augenhöhe...
Ich glaube, ehrlich gesagt, die hat ziemlich das gemacht, was jetzt auch so en vogue ist. So, was man so bei Instagram so mitgebracht bekommt. Also komplett gewaltlos.
Ja.
Die ist null laut geworden. Immer respektvoll für die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes. Ich glaube wirklich, dieser Respekt, dieses so, ja, das ist mein Kind, aber das gehört mir nicht, das ist ein eigener Mensch. Und gleichzeitig aber auch so Leitwolf sein, so eine ganz, ganz klare innere Autorität. Mhm. Ich bin die Mutter, ich weiß es besser, ich zeige es dir, das ist richtig und wichtig.
Mhm.
Und dann war das wahrscheinlich auch einfach ein, einfaches Kind. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt tausendmal kompliziertere Kinder, die es einem schwerer machen.
Du bist ja selber Mutter. Du hast zwei Kinder, die sind jetzt so...
Die sind sechs und zwei.
Und zwei, ne? Wie war es für dich? Du hast sozusagen schon diesen reflektierten Blick auf, wie du es gerne machen möchtest wahrscheinlich, was dir wichtig ist, welche Werte dir wichtig sind zu vermitteln. Und dann hat man auf einmal dieses Baby und hatte so viele Wünsche und so viele auch Erwartungen an sich selber, das dann umzusetzen. Wie ist es dir gelungen? Wie fandst du das Mutterwerden?
Ach, ich finde das schon wahnsinnig herausfordernd. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, dass wenn man vorher denkt, man hat es verstanden, dann hat man es schon mal gar nicht verstanden. Man sagt immer, the best parents are not parents. So. interessanterweise hatte ich mir auch viele Sachen vorgenommen. Also zum Beispiel, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, also meine Mutter war nicht so nett zu mir, als ich klein war und hat immer sehr, sehr viel geschrien und habe das als ganz, ganz schlimm empfunden als Kind und auch später noch. Und habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, niemals zu schreien. Ich schreie niemals mein Kind an. Und dann hatte ich mein Baby und dann dachte ich so, wie kann man denn ein Baby anschreien? So wie schrecklich. Und dachte so, niemals schreie ich mein Kind an. Und ja, und irgendwann war der 3 und dann habe ich ihn angeschrien. Mhm. Ja, weil der halt was Katastrophales gemacht hat. Und plötzlich habe ich ihn angeschrien und war so, oh mein Gott. Ja. Das habe ich mir doch immer vorgenommen, nie zu machen. Ja. Und jetzt habe ich ihn angeschrien. Das war für mich ganz, ganz krass.
Ja, das glaube ich.
Ja, und dann habe ich tatsächlich auch wirklich eine Therapie gemacht, weil ich gemerkt habe, aha, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was ich mir in meinem rationalen Gehirn vornehmen und machen möchte und dem, was passiert, wenn mein Stresssystem ausgelöst wird und ich dann sozusagen in mein inneres Kind verfalle und in meine Verhaltensmuster, die ich selber als Kind in der Situation erlebt habe und dass das so nicht funktioniert. Und das hat dann tatsächlich irrsinnig geholfen.
Ja.
Also ich habe dann wirklich in der Therapie meine eigene Kindheit nochmal aufgearbeitet, obwohl ich das schon mal in meinen 20ern gemacht hatte, habe ich dann nochmal komplett aufgearbeitet und wirklich diese innere Kindarbeit und alle diese Sachen gemacht, reflektiert, verstanden, was damals passiert ist und wie. Und es ist tatsächlich tausendmal besser geworden. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt nie mehr die Geduld verliere, aber es ist viel, 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 viel besser geworden. Das ist wirklich selten geworden. Und die seltenen Male sind auch voll okay. Also ich glaube nicht, dass wir perfekt sein müssen. Ich glaube wirklich nur, dass wir uns Mühe geben müssen. Und wenn es passiert, dann ist ja auch der große Unterschied. Dann gehe ich ja abends zu meinem Kind und entschuldige mich und sage, Entschuldigung, ich war so wütend und ich war so gestresst und das ist einfach passiert und es tut mir leid. Und zum Beispiel allein das habe ich von meiner Mutter noch nie in meinem Leben gehört, eine Entschuldigung. Und ich glaube ganz fest, dass das am Ende des Tages dann auch den Unterschied macht und dass mein Kind dann nicht irgendwelche Traumata hat, so wie ich. Irgendwelche Traumata haben, glaube ich, alle Kinder.
Ja, es ist schwierig, so ganz nichts mitzugeben.
So ohne Trauma kommt man, glaube ich, eh nicht durch die Kindheit. Soll man ja auch nicht, ne? Also das ist zum Beispiel, glaube ich, schon was auch heute oftmals falsch läuft, wenn man was kritisieren möchte. Stichwort Rasenmähereltern, Helikoptereltern. Es ist ja nicht die Idee, dass man ohne Blessuren durch die Kindheit kommt, weil irgendwann kommen ja die Herausforderungen eh. Ne? Spätestens, wenn die Eltern nicht mehr da sind, um jedes Hindernis, jede Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen. Und deswegen, glaube ich, darf man sich auch nicht zu verrückt machen und auch eben nicht als Eltern zu dolle Angst bekommen, wenn dem Kind irgendwas widerfährt, was doof ist, was nicht okay ist.
Ja.
Das heißt, dass es ausgeschlossen wird in der Schule oder eine echt blöde Lehrkraft bekommt. Das kann ja leider passieren.
Ja.
Und dann auch zu wissen, mein Kind hält das aus. Ich muss jetzt keine Angst um mein Kind haben. Und viel wichtiger ist eigentlich, dass ich dafür sorge, dass es zu Hause so einen ganz sicheren Ort hat.
Ja.
Ja, wo es sich ganz geborgen fühlen kann, wo egal, was da draußen los ist, es nach Hause kommt und weiß, hier bin ich richtig, hier bin ich sicher, hier darf ich sein, hier muss ich nicht jemand anderes sein und auch mein Dasein hier hängt nicht von irgendwelchen Leistungen oder irgendwelchem Verhalten ab.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir mit der Haltung dran gehen, und das war auch das, was damals diese Mutter so gemacht hat, dann läuft, glaube ich, schon 99% richtig und alles andere darüber ist dann irgendwie die Kirsche auf der Torte.
Glaubst du, dass wenn man dieses gestärkte Elternhaus von zu Hause kennt, dass man dann auch, selbst wenn die Schule nicht die Werte vermittelt, die man sich wünscht, dass man das dann gut aushalten kann?
Unbedingt, auf jeden Fall.
Aber man ist ja schon auch lange, so zeitlich lange an der Schule, ne?
Ja, man ist da schon viel. Also man darf es nicht unterschätzen. Also wenn man so die soziologischen Daten anschaut, dann ist tatsächlich das, was den größten Einfluss auf den Leben, auf das Leben eines Kindes hat, ist tatsächlich die Peer Group, also die jungen Menschen, mit denen es aufwächst. Auch in welcher sozialen Klasse ist es da? Mhm. Das bestimmt dann ziemlich genau, was später aus dem Kind wird.
Ja.
Also ich würde schon versuchen, darauf zu achten, und gleichzeitig sind, glaube ich, gerade sowas wie schwierige Lehrer oder so, das ist nicht das, was dann am Ende den Unterschied macht. Aber Resilienz ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also Resilienz ist die Fähigkeit des Menschen, wieder aufzustehen im übertragenen Sinne. Und man weiß auch tatsächlich gar nicht so genau, wieso manche Menschen so wahnsinnig resilient sind und andere nicht. Und es hat nicht unbedingt nur was damit zu tun, was für ein Elternhaus man hatte. Also ich glaube, das andere ist, dass man sich klar machen muss, da sind einfach wirklich viele Faktoren im Spiel, die man nicht verändern kann. Also, dass man sich das so vorstellt, wie, ich hab mal so in einem Vortrag so ein schönes Bild gehört. Er meinte so, Eltern haben einfach wie eine Schafherde, und manche Eltern versuchen dann aus so einem Schaf einen Wolf zu machen.
Ja.
Und das wird nichts werden. Das ist immer noch ein Schaf und ich kann da erziehen, hoch und runter, es wird kein Wolf werden. Mein Job ist eigentlich, mich um dieses Schaf zu kümmern, zu gucken, dass das sicher ist, dass das Essen hat, dass es Trinken hat, dass es beschützt ist vor Wölfen, vor anderen wilden Tieren, vor Krankheiten, dass ich mich um dieses Schaf kümmere und das Schaf auch wirklich Schaf sein lasse.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch was, was dann vielen Eltern schwerfällt, weil man natürlich dieses Kind sieht und ganz oft auch möchte, dass dieses Kind Dinge lebt, die man sich selber gewünscht hätte, dass man die hätte leben können.
Ja, eigene Prägung.
Ja, voll. Und das verstehe ich auch. Also es ist ja so dieses klassische Beispiel so von die Ballerina, die nichts geworden ist, zwingt dann ihre Tochter, Ballerina zu werden und wird dann da viel zu verbissen mit, als das irgendwie einer Ballerina vielleicht gut tun würde. Ja, okay, wir sind vom Thema abgekommen.
Das Klischee gibt es ja leider, ne?
Ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, damit fängt es ja an, man hat überhaupt die Wahl bei der Schule.
Ja.
Es gibt ja ganz viele Orte in diesem Land, wo da
eine also ich große würde Auswahl sagen, besteht. Freu dich, wenn du keine Wahl hast. Freu dich einfach, wenn du keine Wahl hast. Weil das ist so komplex, das ist so schwierig. Und also ich habe eine Freundin, die wohnt auf dem Dorf. Und da gibt es einfach nur diese Dorfschule. Und in der Klasse, die erste und zweite Klasse sind zusammengelegt, weil es so wenig Kinder gibt.
Mhm.
Super, freu dich. Dann ist es einfach so.
Ja. Aber wenn du jetzt eine Schule dir malen könntest, ich weiß, diese Frage wird dir jedes Mal und immer wieder gestellt, aber vielleicht ändert sich auch mal eine Meinung oder es kommt ein neuer Aspekt hinzu. Was wären so für dich aktuell die wichtigsten Punkte, die eine Schule haben muss, erfüllen muss? Also wir reden jetzt mal von der Grundschule.
Mhm. Also erstmal viel Personal. Also ich würde von einer Schule, die irgendwie Personalmangel hat, davon würde ich schon mal abraten, weil es steht und fällt mit den Menschen, die da arbeiten. Und dann würde ich gucken, ob die Menschen, die da arbeiten, auch glücklich sind und ob es so einen Schulgeist gibt. Gibt es ein Gemeinschaftsgefühl? Gibt es ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und wir machen hier zusammen toll Schule? Und das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann ist es am Ende eh vom Lehrer abhängig.
Ja.
Also ich kann auf der tollsten Schule sein und wenn ich eine blöde Lehrkraft bekomme, dann leider blöd.
Das weiß man ja vorher
nicht. Und das weiß man nicht, genau. Und ich kann auch auf echt einer Schule sein, die nicht so einen guten Ruf hat und kann einfach die tollste Lehrerin bekommen und dann habe ich mega Glück. Also das ist wichtig. Ich würde einfach schauen, wenn ich mir die Klassenräume anschaue, zum Beispiel sehe ich da sowas wie Verhaltensampeln. Wie sprechen die Lehrkräfte über die Kinder und wie sprechen die Kinder mit den Lehrkräften? Und das würde ich einfach beobachten, so beim Tag der offenen Tür und gucken, wie ist da so der Umgang. Und das hört man schon in einem ganz kleinen Ton, das hört man schon an einem Gesichtsausdruck. Man sieht es auch an der Art, wie die Kinder sich durch die Schule bewegen. Ob die so fröhlich hüpfend frei oder so ein bisschen gebeugt. Also man kann da ganz viel schon erkennen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages hat man es nicht in der Hand.
Das Interessante ist, du hast jetzt kein Schulsystem genannt oder kein...
Ja, weil ich da irgendwie noch nicht zu einem endgültigen Entschluss gekommen bin, weil ich merke, also es gibt ja viele Schulsysteme auch auf der Welt und alle haben was für sich. Was wir sagen können, ist, das Deutsche funktioniert besonders schlecht. Also Deutschland ist besonders schlecht darin, seine Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Wir sind in PISA besonders schlecht. Ja, ein Drittel der Kinder kann mit 15 Jahren nicht rechnen.
Das ist so eine Viertel krasse Zahl, ne?
Kann nicht richtig lesen und schreiben. Das ist besonders schlecht. In fast keinem anderen westlichen Land auf der Welt ist der Bildungserfolg so abhängig vom Elternhaus wie in Deutschland. Also gucken wir mal nach Frankreich. Da ist vielleicht, also bei uns ist es 5-mal stärker abhängig als zum Beispiel in Frankreich. Und mit Frankreich können wir uns schon sehr gut vergleichen. Ja. Es ist immer schwierig, wenn wir Deutschland mit Dänemark vergleichen, weil Dänemark zum Beispiel viel, viel weniger Einwanderer hat. Und das macht natürlich ein Schulsystem schwieriger, aber Frankreich zum Beispiel hat ziemlich viele Einwanderer und die kriegen es trotzdem sehr viel besser hin. Also wir können sagen, was in Deutschland passiert, ist nicht gut, aber es gibt in Deutschland sehr gute Schulen. Aber was sozusagen in der Breite, in der Masse passiert, ist auf jeden Fall mangelhaft. Jetzt gibt es ja viele Schulen, die reformpädagogisch arbeiten, die wollen freier arbeiten, da sollen die Kinder mehr entscheiden dürfen, was sie machen. Da wird mehr im eigenen Lerntempo gearbeitet. Das heißt, ich habe irgendwie einen Wochenarbeitsplan. Da wird eine Arbeit geschrieben, wenn ich es kann und nicht, wenn die Lehrkraft sagt, jetzt wird die Arbeit geschrieben. Das sind alles ganz tolle Ansätze. Und gleichzeitig kenne ich aber auch viele Schulen, die diese Ansätze verfahren und die Kinder lernen da einfach zu wenig. Muss man auch so ehrlich sein. Woran das jetzt liegt, das weiß ich nicht so genau. Ist es, dass dann da doch irgendwie so ein Larifari einzieht? Ja, dass es eben dann doch schwer ist, bei jedem Kind richtig dran zu bleiben. Und dass es halt auch Kinder gibt, denen das gut tut, wenn es so einen Zug gibt in der Klasse. Wenn es ein, wir machen jetzt das. Also am Ende des Tages zählt dann für mich halt schon auch der Lernerfolg. Aber das führt dann wieder, es führt leider zu weit, weil man dann wiederum diskutieren kann, okay, was ist denn eigentlich Lernerfolg?
Ja.
Sind das Kompetenzen? Sind das irgendwelche Fähigkeiten? Ist das kritisches Denken? Ist das Kreativität? Ist das Teamarbeit? Oder ist das wirklich Wissen? Wissen, das ich habe, Sprachen, die ich spreche, mathematische Formeln, die ich verstehe.
Ja.
Und wir müssen da eine gute Kombination finden, beziehungsweise ich glaube auch Eltern müssen für sich entscheiden, was ist mein Fokus? Und gerade mit KI ist natürlich die Frage, muss ich das alles noch irgendwie lernen? Also es war ja schon vor KI wild eigentlich, dass ich Wissen auswendig lernen muss, wenn ich das doch alles googeln kann. Man weiß tatsächlich, dass man besser lernt und mehr lernt, wenn man auf Wissen aufbauen kann. Also man braucht Wissen, um mehr Wissen zu bekommen. Das kann man sich schön klar dabei machen, dass die intelligentesten Menschen im Sinne von die Menschen, die am meisten wissen, die denken, dass sie gar nichts wissen.
Ja.
Und
ich weiß, dass sie nichts weiß.
Genau. Und Menschen, die sehr wenig wissen, die denken, sie haben alles verstanden und können alles. Also man kann eigentlich an einem Menschen erkennen, wie viel er weiß daran, was er glaubt, nicht zu wissen. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass Kinder auch wirklich sich Wissen aneignen. Und deswegen komme ich am Ende dann doch zu der gleichen Konklusion wie John Hattie, das ist der die größte Bildungsstudie, eine Meta-Bildungsstudie ever gemacht hat. Und der hat tatsächlich herausgefunden, am Ende des Tages ist es nicht die Klassengröße, sind es nicht die Hausaufgaben, ist es nicht die Art des Unterrichtens, sondern es ist die Lehrkraft. Ist es eine Lehrkraft, die gut unterrichten kann, die Kinder begeistern kann, wo die Kinder Lust haben, von der zu lernen? Und ich glaube, das ist am Ende der Schlüssel und das Wichtigste und auch am Ende das, was wir alle von der Schulzeit erinnern. Alle erinnern sich an die paar guten Lehrkräfte, die sie hatten.
Das stimmt.
Und die sie so begeistert haben und wo sie wirklich saßen mit leuchtenden Augen und die ihnen wirklich eine Welt eröffnet haben und wo sie sich heute noch auch an den Inhalt erinnern können. Und deswegen ist eigentlich für mich die Frage, wie schaffen wir, mehr von solchen Lehrkräften zu haben? Und ich glaube tatsächlich, dass ganz oft auch die falschen Menschen Lehrer werden. Und ich wünsche mir unbedingt einen richtigen Lehrertest.
Ja,
ja?
Wie könnte der aussehen?
Es gibt zum Beispiel auch Tests, wo man Pädagogik abprüfen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die man ein Stück weit mitbringt oder auch nicht. Nicht, dass man es nicht lernen kann, aber ich glaube, man könnte sich schon einen Test entwickeln, der das ein bisschen abprüft. Man könnte auch einen psychologischen Test machen, der guckt, ist die Person langfristig in der Lage, in so einem anstrengenden Setting zu arbeiten? Und es ist sau anstrengend. Die Lärmbelastung ist hoch, die Anforderungen. Man muss sich das vorstellen, man kommt in eine Klasse, dann sprechen einen 26 Kinder an.
Ja.
Das ist so krass. Also ich sage immer Eltern so, erinnert euch an den letzten Kindergeburtstag, wie fertig ihr danach wart. Das waren nur 2-3 Stunden am Nachmittag. Das haben Lehrkräfte jeden einzelnen Tag. Und ja, also das Problem ist halt, dass wir einen Lehrermangel haben. Das heißt, wir können uns gar nicht aussuchen, wer Lehrer wird.
Exakt.
In Finnland zum Beispiel ist ja der Lehrerberuf viel, viel höher angesehen. Und dort ist es so, dass von 100 Bewerbern für den Lehrberuf nur 10 genommen werden.
Ah, ja.
Das heißt, da kann man sich dann aussuchen, die allerbesten Leute.
Und die werden noch nicht mal so gut bezahlt, ne?
Die werden sogar schlechter bezahlt als in Deutschland, genau. Es ist nur eine Frage des Ansehens und des Respekts in der Gesellschaft. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil ihr merkt, der Kreis dreht sich immer weiter. Das ist einfach ein ganz, ganz komplexes Problem. Das heißt, wir müssen damit anfangen, dass wir Lehrkräfte extrem wertschätzen und aufhören, schlecht über die zu reden und aufhören zu meinen, wir alle wissen besser, wie man Kindern was beibringt.
Ja.
Also das macht man ja auch nicht beim Krankenhaus, dass man irgendwie, obwohl wahrscheinlich haben die Ärzte es mittlerweile auch,
ich glaube auch,
dass Leute kommen und ihnen erklären, wie sie ihren Job machen müssen.
Aber ich finde, es ist schwer. Wie du sagst, es ist sehr, sehr komplex und so. Also auf der einen Seite.
Und es dauert auch ganz lange, glaube ich. Also das ist das große, schwierige Problem. Wir müssen einen Tanker umbauen, der gerade aber auch auf dem Meer fährt.
Ja.
Und der fährt auch wahnsinnig langsam. Also das ist hochkomplex. Und dann, um es jetzt noch schlimmer zu machen, haben wir auch noch 16 Bildungssysteme in Deutschland.
Stimmt.
Genau.
Stimmt auch das. Also für mich fängt es eigentlich schon fast bei den Erziehern in der Kindertagesstätte an, in den Kindergärten. Mhm. Da gibt man seine größten Schätze ab. 4, 5, 6, manche 8 Stunden. Und hat dann so wenig, also wir nicht, aber wir sind sehr, sehr happy mit unserer Kita. Aber hat dann so wenig Respekt für diese Menschen, die sich um das eigene Kind kümmern und auch ja nicht nur kümmern im Sinne von aufbewahren, sondern denen ja auch schon in der Kita was mitgeben sollen, was beibringen sollen fürs Leben, in welche Fähigkeiten. Dass ich ganz oft geschockt bin, wie sehr das ein Gegeneinander ist. Und das überträgt sich dann ganz oft auch, das, was ich beobachten kann oder aus Erzählungen kenne, auf das Schulsystem, vielleicht auch natürlich geprägt durch eigene Erfahrungen, die man früher gemacht hat. Man fand vielleicht die Schule selber nicht gut, ist viel aneinander geraten mit Lehrern und setzt das so voraus, dass Lehrer eigentlich im Ansehen so wenig Respekt verdienen. Und das, obwohl sie...
Ich kann das immer gar nicht verstehen, aber ich höre das leider auch.
Ja.
Also ich kann das nicht verstehen, weil bei mir ist es völlig anders. Ich höre es auch und es ist super schwierig. Ich frage mich immer, wo das anfängt und vielleicht fängt das da an, dass wir Kinder nicht wichtig finden oder denken, dass es leicht ist, Kinder ins Leben zu begleiten, dass wir vielleicht fängt es da an, dass wir Care-Arbeit nicht als wichtig einschätzen, denken, das macht man so nebenher.
Ja, dann haben die ja auch noch, sagt man so jetzt auch wieder Anführungsstriche, 13 Wochen Urlaub im Jahr. Also so ist diese Sätze hört man doch so häufig, findest du nicht? Das ist so.
Also ich höre die nicht so oft, ich höre die nur von Lehrkräften, dass die hören.
Ja, also ich
Und es ist halt totaler Quatsch, ne?
Also das ist halt totaler Quatsch. Unterschreibe ich auch gar nicht.
Also. Genau, also es ist so, dass Lehrkräfte haben 12 Wochen unterrichtsfreie Zeit. In der Zeit haben sie nicht Ferien, sondern in der Zeit können wunderbar auch Konferenzen, irgendwelche Projekttage in der Schule stattfinden.
Manchmal werden sie auch über den Sommer gar nicht bezahlt, ne?
Manche werden über den Sommer nicht bezahlt. Und die haben, also normalerweise haben die so 26 Schulstunden und man geht davon aus, dass eine Schulstunde mindestens noch eine Stunde Vor- und Nachbereitungszeit braucht. Das heißt, die haben in der Woche easy 50, 60 Wochenarbeitsstunden, also weit über dem normalen Pensum. Und wenn man das dann wiederum im Durchschnitt berechnet mit den Ferien, unterrichtsfreie Zeit, dann haben sie am Ende eine ganz normale 40-Stunden-Woche, wie alle anderen auch.
Ja.
Genau, also ungerecht ist es, glaube ich, nicht. Viele Lehrkräfte, die ich kenne, müssen sogar versuchen, dass sie nicht über diese Zeit kommen, weil die so engagiert sind und so mit Herzblut dabei, dass sie so viel zu viel arbeiten und gar keinen Stopp finden. Und was auf jeden Fall so ist, die Schule ist vorbei und dann gibt es Konferenzen und die sind nicht einmal im Jahr oder so, sondern die sind eher so einmal die Woche und ganz viele Treffen und dann gibt es welche, die noch AGs anbieten. Also ganz oft, ich habe ja selber 2 Jahre in der Schule gearbeitet, ganz oft bin ich auf jeden Fall erst um 4 aus der Schule gegangen, war schon um 8 Uhr morgens da, habe in der gesamten Zeit fast nichts gegessen, nichts getrunken und habe dann abends zu Hause noch korrigiert und weiter vorbereitet. Also es war überhaupt nicht Halbtagsjob. Nee.
Die Schule, in der du warst, ist ja auch eine besondere Schule gewesen, ne?
Ja, ich war so in so einer sogenannten Brennpunktschule. Ja.
Und du würdest sagen, wenn du die Wahl hättest zwischen so einer Schule und einer anderen, in einem anderen Viertel, sage ich jetzt mal, dann würdest du auf jeden Fall davon abraten, ne? Deine Kinder dorthin zu schicken?
Ich würde meine Kinder auf gar keinen Fall dorthin schicken. Das Schlimme ist, dass ja viele Menschen nicht die Wahl haben, sondern die müssen ihre Kinder dorthin schicken. Und es ist ein Verbrechen an den Kindern und an unserer Gesellschaft, dass es überhaupt solche Schulen gibt. Ich würde so gerne alle bitten, dort einfach mal eine Woche Praktikum zu machen und sich das anzuschauen, wie unterirdisch da gearbeitet werden muss. Also nicht, weil die Leute nicht wollen oder es schlecht machen oder so. Einfach, es gibt da so viele Probleme. So, so viele Kinder sind da, die eigentlich erstmal ein Zuhause brauchen. Erstmal jemanden brauchen, der ihnen die kompletten Basics beibringt. Und dann gibt es da keine Lehrkräfte. Weil natürlich es super, super anstrengend ist, dort zu arbeiten. Das heißt, der Lehrermangel ist dort am allerhöchsten. Und das war eine Ganztagsschule und richtig, richtig oft war um 11.30 Uhr Schluss, weil einfach die Lehrer gefehlt haben. Und dann hängen die einfach den ganzen Tag auf der Straße rum. Ja, und was machen die dann? Dann fangen die an, Mist zu bauen und Drogen zu nehmen und so und so weiter zu klauen. Das waren Kinder, die fanden Ferien richtig schlimm, weil die haben zu Hause kein sicheres Zuhause. Ja. Die haben Angst vor den Ferien. Für die heißt Ferien 6 Wochen kein warmes Essen. Weil deren einzige warme Mahlzeit ist die in der Schule. So. Und das ist so schlimm. Ich werde da so wütend. Und deswegen werde ich auch immer so wütend beim Deutschen Schulpreis, wenn der verliehen wird, weil ich immer sage so, Leute, ganz offensichtlich wisst ihr ja, wie eine gute Schule aussieht, weil ihr habt sie ja gerade ausgezeichnet, ja? Großtamtam, Bundespräsident und so weiter. Was um Himmels Willen hält euch davon ab, diese Schule copy-paste überall zu machen? Ja. Einfach zu sagen, so muss Schule sein. Und zwar für alle Kinder. Nicht nur für die aus den guten Vierteln mit den bürgerlichen Eltern. Sondern für alle Kinder. Weil diese Kinder dort waren schlau. Die waren intelligent. Ich habe mit denen gelernt.
Mhm.
Die waren genauso schlau wie alle anderen auch. Also hätte ich mich 100 teilen können, hätte ich die alle zum Abitur gebracht. Verspreche ich. 100 pro. Da gibt es auch mal ein Kind, was eine Lernbehinderung hat, ja. Aber im Gros war mit denen nichts falsch, dass man sagen müsste, ja klar, du hast jetzt halt leider nur einen schlechten Hauptschulabschluss vor dir und kannst dann dein Leben lang irgendwie Regale einräumen oder so. Ich finde das den Kindern gegenüber so schlimm, aber ich finde das auch der Gesellschaft gegenüber so dumm, weil wir so dringend Fachkräfte brauchen. Wir haben so eine überalterte Gesellschaft. Es gibt doppelt so viele 60-Jährige, wie Sechsjährige. Also dieser Überhang ist enorm. Eigentlich müssten wir jedes sechsjährige Kind, was jetzt im September in die Schule kommt, müssten wir den roten Teppich ausrollen und sagen, wie schön, dass du da bist. Wir werden dir jetzt die beste Bildung zuteilwerden lassen, damit du hoffentlich später einen ganz tollen Beruf findest, mit dem du Geld verdienen kannst und in unser Steuersystem und unser Rentensystem einzahlen kannst. Ja. So müsste ein Staat eigentlich handeln.
Und was ist das Problem? Es liegt am Geld.
Ich weiß nicht, es wird nicht wichtig genug genommen. Ich glaube, das Problem ist so groß. Und wenn ich jetzt was daran täte, dann würden sich die Folgen erst in 20 Jahren zeigen. Ja, das dauert, ne? Und das ist dann halt nicht so toll für Politiker, weil die denken natürlich immer nur in 4 Jahren, maximal 5 Jahren. Und wer weiß noch, wer vor 20 Jahren Politiker war? Ja. Also ja, Angela Merkel, aber sonst weiß man nicht mehr. Das bringt nichts. Und das Problem ist halt, es ist auch teuer. Und es ist anstrengend, weil es eben 16 Bildungssysteme gibt und man müsste von ganz vielen Menschen den Job abschaffen. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses extreme Missmanagement, was da auch stattfindet, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, das sind einfach wirklich viele Menschen, die auch Beamte sind im sprichwörtlichen Sinne, die wirklich sehr, sehr langsam arbeiten, die keinen Drive haben. Und ich kann das so offen sagen, weil ich niemanden verpflichtet bin. Es gibt da einfach richtige Verhinderer. Die sitzen da und sind Verhinderer. Und viele Menschen müssten ihren eigenen Job abschaffen. Das machen die natürlich nicht.
Ja.
Und deswegen sehe ich nicht genau, wie wir das ändern wollen. Aber ich glaube, der erste Anfang wäre, dass man das als Eltern nicht akzeptiert. Das Problem ist, Eltern sind wiederum total müde, haben keine Zeit, auf die Straße zu gehen, sind eh schon am Limit. Dann die Kinder, denen es besonders schlecht geht, deren Eltern haben überhaupt nicht weder die Bildungs- noch finanziellen Ressourcen, um das zu tun. Und deswegen ist es eigentlich an Menschen wie dir und mir, die vielleicht eine Öffentlichkeit haben, darauf hinzuweisen und zu sagen, Kinder sind bei uns eine Minderheit im Land, also ganz, ganz wichtiges Buch von Aladin El-Mafalani, bitte alle lesen. Eine Minderheit, die nicht den Schutz erfährt, den sie erfahren sollte, die haben keine Stimme. Selbst Eltern sind in der Wählerschaft absolut unterrepräsentiert. Eigentlich müsste man sagen, dass Eltern noch für ihr Kind eine zweite Stimme bekommen und für das Kind noch mit abstimmen können. Aber natürlich, wenn ich jetzt Rentner bin, Pensionär, dann ist das für mich nicht mehr so relevant, wie es in den Schulen aussieht. Sollte es aber sein, weil ich will ja auch in 20 Jahren noch, dass meine Rente finanziert werden kann. Ist es aber nicht. Einfach, weil kurzfristig gedacht wird.
Jetzt hast du ja einen ziemlich großen Account. Also dein Account heißt übrigens learnlearning.withcaroline. Und hast also sicherlich erreichst jeden Tag sehr, sehr viele tausende Menschen mit den Inhalten, die du so teilst. Und ein großer Teil dieser Inhalte ist natürlich auch so Lerntipps und wie kann man den Kindern Spaß beim Lernen beibringen. Wie gibt es auch verschiedene Methoden, die individuell auf die individuellen Kinder sich übertragen lassen. Aber eben auch solche allgemeineren oder politischeren Themen sprichst du dort an. Hast du denn schon irgendwie mal dich mit anderen vielleicht auch zusammengetan, irgendeine Art von Resonanz auch für die Politik oder von der Politik bekommen? Ich meine, du bist ja ein großes Sprachrohr.
Absolut, doch. Ich werde schon öfter angefragt. Ich sitze jetzt zum Beispiel auch im Beirat von Wir für Schule. Das ist so eine Organisation, die sich für Schulveränderung einsetzt. Ich bin total connected mit allen Schulveränderern in Deutschland. Da gibt es ja wirklich tolle Leute, die das machen. Und das ist alles nur dadurch gekommen. Und ich habe schon das Gefühl, gehört zu werden, absolut. Also es hat sich jetzt zum Beispiel gerade eine Hochschule bei mir gemeldet und gesagt, sie wollen ihre Lehrkräfteausbildung verändern und nach Input gefragt, worauf sie da achten sollen. Also da habe ich schon absolutes Gefühl. Ich kenne auch einige PolitikerInnen, die zu mir gesagt haben, wenn ich Lust habe, kann ich sofort in die Politik und sie helfen mir da reinzukommen. Aber am Ende des Tages sehe ich jetzt trotzdem nicht so die großen Schritte, der große Schritt wäre tatsächlich ein Sondervermögen für Bildung.
Ja.
Und davon sind wir im Moment echt noch weit entfernt.
Ja. Ja, also dieses Hochskalieren ist so das Schwierige, ne? Du kannst natürlich jetzt ganz viele Eltern erreichen, die so diese kleinen Schritte machen. Angefangen bei, ich glaube, du hast sie Mutmacherkarten genannt, dass man den Lehrkräften auch am Ende des Schuljahres oder zwischendurch mal so ein bisschen so ein Feedback gibt. Das muss ja auch nicht immer nur mit so was Handfestem sein. Es reicht ja auch manchmal schon, den Lehrkräften einfach auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Respekt zu zollen und zu sagen, das, was sie da letzte Woche gemacht haben, es war großartig. Ja. Weil kleine, also Menschlichkeiten im Grunde,
genau.
Ne?
Genau, also ich versuche eben so Graswurzeldinge zu machen und die möglich zu machen. Also ich habe zum Beispiel ein starkes Zeugnis, das kann man kostenlos auf meiner Website einfach ausdrucken. Und das ist ein Zeugnis, was dem Kind zeigt, du bist so viel mehr als deine Noten. Weil einfach die Noten einen ganz, ganz engen Ausschnitt von diesem Kind beschreiben. Die beschreiben im Endeffekt nur, wie gut war dieses Kind in der Lage im letzten Jahr, sich auf den von der Lehrkraft dargebotenen Lernstoff mit den angebotenen Lernmethoden auf einen festen Prüfungstermin vorzubereiten und dort das Gelernte wiederzugeben. Das ist, was die Note beschreibt, sonst nichts. Mhm. Und auf diesem starken Zeugnis kann man dann eben alles, was sonst noch wichtig war, vor allem zum Beispiel, was hat dieses Kind für Stärken? Was hat dieses Kind in diesem Jahr für Herausforderungen gehabt? Wenn ich mir vorstelle, in einem Schuljahr haben sich die Eltern von einem Kind getrennt. Mhm. Und dieses Kind ist trotzdem jeden Tag zur Schule gegangen, hat da mitgearbeitet, hat vielleicht schlechtere Noten bekommen. Dann kriegt es im Sommer ein Zeugnis mit schlechteren Noten und denkt, ich habe versagt. Dabei müsste man sagen, wow, ganz im Gegenteil hast du versagt. Du hast eine der schwersten Sachen ausgehalten, die Kindern passieren kann.
Ja.
Und du bist trotzdem jeden Tag aufgestanden, bist trotzdem jeden Tag zur Schule gegangen. Und das müsste eigentlich dein Zeugnis sein.
Ja.
Wow, dass du es überhaupt geschafft hast. Ja, ich muss immer heulen bei sowas.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel. Ich habe aber auch viele andere ganz kostenloses Material, eben aus dem Grund, weil ich möchte, dass sich sowas verteilt und mehr Menschen das machen. Und das ist coolerweise auch so. Also ich kriege ganz, ganz viele neue Follower, Abonnenten, was auch immer, durch die Lehrkräfte. Weil die einfach beim Elternabend sagen, hier, das ist ein toller Account, das ist eine tolle Seite, da finden sie ganz viel hilfreiches Material. Schauen Sie sich das an.
Ja.
Und deswegen versuche ich so graswurzelbewegungsmäßig was zu verändern und vor allem einfach die Haltung zu verändern, die wir gegenüber Kindern haben. Und da bin ich Gott sei Dank ja nicht alleine, sondern das machen ja auch viele andere. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren auch was verändert hat.
Wann hast du eigentlich angefangen? Ging das einher mit Corona und diesem Homeschooling?
Ja, also ich habe 2020 angefangen, aber dass jemand meine Arbeit gesehen hat, war erst 21. Also das erste Jahr war ich sozusagen unsichtbar.
Da muss man dranbleiben, ne?
Und man muss sehr dranbleiben. Also es war gar nicht so schwer, muss ich sagen. Ich sage das immer so, oh, das war so schlimm. Es war gar nicht so schlimm. Aber ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich 1000 Follower hatte. Und ich hatte extrem wenige Likes. Und es hat sich einfach niemand dafür interessiert. Und das Einzige, was echt schlimm war, es ist unglaublich peinlich gegenüber den Leuten, die man kennt. Ja, weil die sehen es natürlich und sagen so, oh Gott, jetzt macht die sich da wieder zum Affen. Jetzt macht die da wieder so ein Video.
Wenn man so spricht, als ob man zu 10.000.
Ja, genau, und keiner schaut's, keiner liked's.
Ja.
Und das ist die Peinlichkeit. Und dann habe ich letztens, das fand ich so gut, das hätte ich mal selber machen sollen, in so einem Business-Podcast diesen Tipp gehört, wenn du anfangen willst, Creator zu werden und was auch immer du machst und wenn du irgendwie kleine Pinguine nähst oder so, blockier alle Menschen, die du kennst bei Instagram. Blockieren. Weil du kannst sogar einstellen, alle anderen Konten, die diese Person jemals erstellen kann, blockieren. Und dann bist du plötzlich alleine und es ist nicht mehr peinlich. Weil vor fremden Leuten war mir noch nie was peinlich.
Ja, interessant.
Es ist einem ja nur peinlich, weil irgendwie vielleicht der Ex-Freund oder irgendeine, mit der man zur Schule gegangen ist, ist ja auch da und die sehen das ja
alle. Das ist ein guter Tipp. Ja, den nennt man, glaube ich, Cringe Mountain, diesen Moment, wenn man dann einmal drüber hinweg muss.
Aber über den muss man hinweg, genau. Und genau. Und eben, also ganz 100% natürlich die Leute, die damals gesagt haben, so, was ist denn das für ein mega boring Thema und was labert die da? Es interessiert auch keinen Menschen. Jetzt sagen sie natürlich, oh ja, mega cool, was du machst.
Mhm.
So, that's life, ist okay.
War das damals, also hattest du noch den anderen Beruf im Sinne von Nachhilfe geben? Oder gab es irgendwas anderes, dem du noch sozusagen nachgegangen bist?
Also ich habe in der Schule gearbeitet und dann am Ende von den 2 Jahren habe ich mein Kind bekommen und wir sind nach Bayern gezogen.
Ja.
Das heißt, ich hatte ein kleines Baby,
ja,
und ich musste sozusagen nach Bayern ziehen, weil mein Mann da gearbeitet hat. Und ich kannte da niemanden,
mhm,
und ich hatte, ich wollte mein Kind nicht so gerne mit 1 schon in die Kita geben. Und deswegen wusste ich überhaupt nicht, was ich jetzt arbeiten soll.
Ja.
Und dachte, ich bin jetzt erstmal nur Mutter und zu Hause,
ja,
und so. Und dann ist mir nach ganz kurzer Zeit aber schon sowas von die Decke auf den Kopf gefallen.
Ja.
Und dann habe ich eben gedacht, okay, das Einzige, was ich kann, ist mit Kindern lernen. Das ist zwar nicht so viel, aber das immerhin kann ich anderen erklären, wie man das macht. Und dann habe ich angefangen, meinen Account zu machen.
Ich wollte gerade sagen, also das Einzige, das ist schon eines der wertvollsten Dinge, die man,
ja,
machen,
aber
kann.
Ich habe dafür ganz lange nicht so die Wertschätzung gehabt, weil, ja, es mir so, vielleicht weil es mir so natürlich vorkommt.
Ja.
Das
Hochskalieren ist nur das Schwierige und das hast du jetzt eigentlich ja durch deinen Account,
genau,
gemacht.
Genau, und ja, und dann habe ich eigentlich, ich habe das eigentlich gemacht, damit ich dann online Leute finde, mit denen ich arbeiten kann. Weil ich,
ah,
ja, niemanden in Bayern kannte.
Ja.
Dann dachte ich, dann finde ich jemanden, mit dem ich online,
ja,
arbeiten kann. Genau. Und ich habe es nicht gemacht, um Influencer zu werden, sondern ich dachte nur, ich,
ja,
kriege dadurch vielleicht Kunden.
Genau. Ja, verstehe. Als Marketingkanal.
Genau.
Einfach
so, wie
das
ja viele
noch?
Coaches machen.
Hast du noch die
absolut,
Zeit
weil
dafür?
Das ist ja wichtig. Es ist einfach super wichtig für mich, dass ich erstens so in den Dingen drin bleibe.
Mhm.
Und es ist auch tatsächlich das, was mir am meisten Spaß,
ja,
macht, mit Kindern zu arbeiten.
Ja.
Und ich mache es aber in einem kleinen Rahmen und mache auch keine Werbung. Also bitte nicht sich jetzt bei mir melden, sondern nur für Kinder von Freunden.
Ja, okay.
Weil ich natürlich sehr viele Anfragen habe und wenn ich jetzt, das kann ich gerade nicht,
ja,
leisten, weil,
klar,
ich ja selber noch kleine Kinder habe. Und das Problem ist, ich bin ja sozusagen im außerschulischen Bereich und der ist ja nachmittags und habe ich ja selber meine kleinen,
ja,
Kinder. Also ich würde gerne jetzt perspektivisch vielleicht einen Tag die Woche in die Schule gehen. Das würde ich mir jetzt so gerne erarbeiten, dass ich dann einfach dort vormittags sein kann. Und ich habe aber leider auch ganz viele gesundheitliche Probleme. Ich kann nicht so gut laufen.
Ja.
Und tatsächlich ist im Moment ein Schultag noch zu anstrengend für mich. Also ich würde den gerade körperlich noch nicht,
ja,
schaffen. Aber ich bin frohen Mutes, dass sich das verändert in den nächsten Jahren.
Genau. Hast du mal darüber nachgedacht, eine eigene Schule zu gründen?
Absolut. Werde ich auch immer wieder gefragt, ob ich mitgründen will. Also wenn Menschen Schulen gründen, dann,
ja,
fragen die mich auch ganz oft, ob ich dabei sein will und irgendwie meinen Input geben. Voll nett. Das ist einfach ein sehr großes Unterfangen.
Ja.
Und ich möchte es erst machen, wenn ich nicht mehr so kleine Kinder habe.
Ja, verstehe.
Also ich versuche, wie alle Eltern von kleinen Kindern, irgendwie so eine Balance zu finden. Und ich habe das Luxusproblem, dass ich alles machen könnte. Und alle mich fragen, ob ich was mit ihnen machen will und 1000 Anfragen und ganz viele Nein sagen muss. Einerseits wegen meiner Gesundheit und andererseits, weil ich eben die Kindheit von meinen Kindern nicht verpassen will.
Mhm.
Und das ist voll schwer. Also auf eine Art würde ich voll gerne jetzt einfach Karriere machen, in Anführungszeichen, und ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge. Und auf eine andere Art denke ich mir nie, ich glaube, dass ich dann in 10 Jahren zurückgucke und sage, oh Gott, ich habe irgendwie diese Kleinkindzeit, diese richtige Kinderzeit, wo die einen so doll brauchen, verpasst, weil die hört ja eigentlich sozusagen mit 10, 11 schon,
mhm,
auf. Ab da ist man ja nicht mehr die wichtigste Person im Leben eines Kindes.
Ja.
Noch super wichtig, aber dann werden es dann langsam die Freunde. Und das will ich natürlich nicht verpassen.
Ja, verstehe ich.
Und ich finde das auch schwer mit dem Arbeiten, weil für mich ist das auch nicht so leicht. Ich arbeite morgens 6 Stunden am Stück super hoch konzentriert. Und dann muss ich sofort mein Kind abholen. Und ich merke dann ganz oft, mir fehlt halt jetzt halt die Pause für mich,
ja,
wo ich mal in Ruhe mich hinsetze und was esse und so weiter. Und dann kann ich auch nicht so einen tollen Nachmittag verbringen, weil ich ja selber eigentlich auch müde bin. Also ich bewundere die Mütter, die das so gut schaffen. Ich schaffe das nicht so gut.
Und du brauchst 6 Stunden, du könntest nicht sozusagen sagen, ich mache 5 Stunden.
Ja, genau.
Und
tollerweise würde ich das machen. Problem ist immer, dass ich nach 5 Stunden sage, so, jetzt mache ich nur noch diese eine,
ja,
Sache.
Das kann ich auch.
Genau.
Und dann ist man abgehetzt und, ja.
Genau. Dann, also
ja, dann ist es so
dieses
wichtig.
Self-Management,
ne?
Ist total schwer. Und wenn man selbstständig ist, ist es noch viel schwerer.
Mhm.
Aber ich finde es, ich sage es jetzt mal hier so öffentlich, weil ich glaube, Leute immer denken, dass ich das alles so gut kann und so gut im Griff habe. Und davon kann nicht die Rede sein.
Ja, das ist auch mal gut zu hören, ehrlich gesagt, weil natürlich, auch wenn du es gar nicht so gesagt hättest, dass du alles unter einen Hut bekommst, hat man natürlich durch Social Media immer...
Hat man immer das Gefühl.
Du bist ja auch eine Art Expertin und dann vertraut man dir.
Und man hat immer das Gefühl, die Person kriegt das alles hin und so, ja.
Dein älteres Kind ist 6. Kommt das diesen Sommer in die Schule?
Er kommt jetzt in die Schule, genau.
Wie, magst du darüber reden, was das für eine Schule ist oder ist dir das zu privat?
Also ich habe ein, glaube ich, relativ einfaches Kind fürs Schulsystem.
Ja.
Also der ist sehr wissbegierig, der liebt Wettbewerbe, der liebt Regeln.
Ja.
Und das heißt, so ein Kind kann man ganz gut in eine normale Schule tun, weil der sagt jetzt schon, dass es sehr wichtig sein wird, was die Lehrerin sagt und hofft, dass auch alle anderen sich an diese Regeln halten, die die Lehrerin aufstellt. So. Der sagt auch schon jetzt Dinge wie, ich habe heute als erstes meine Vorschulaufgabe fertig gemacht.
Ja.
So ein Kind läuft ganz gut im stinknormalen Schulsystem.
Ja.
Wenn ich jetzt aber ein Kind hätte, was vielleicht super verträumt ist oder super krass autonom, das heißt, es will die Dinge immer machen, in seiner Zeit, auf seine Weise. Und sobald ihm jemand reinquatscht, macht das zu.
Ja.
Dann würde ich zum Beispiel das ganz anders sehen. Dann würde ich das vielleicht auf eine andere Schule schicken.
Sag doch mal auf welche.
Nein, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber dann würde ich das auf eine Schule schicken, wo dafür mehr Raum ist. Aber wenn ich jetzt so eine klassische Grundschule mit hohem Anspruch, da ist es halt so, wir schlagen jetzt das Heft auf und wir machen jetzt diese Seite. Und wenn ich weiß, dass ich habe ein Kind, dem wird das sehr schwer fallen, dann würde ich mir das gut überlegen, ob ich das auf so eine Schule schicke. Mhm. Aber wenn ich wiederum ein Kind habe, das sowas sogar will oder fordert, dann kann ich das auch gut dahin schicken, dann wird es dem da gefallen. Und in keiner Schule ist alles perfekt. Ja. Deswegen finde ich, gibt es nicht so eine Antwort, was ist die richtige Schule?
Ja, was ich so schwierig finde, ist diese Individualität, die wir uns ja alle wünschen für unsere Kinder. Mhm. Ne? Wir wollen ja alle kleine Individuen. Und gleichzeitig macht es das manchmal so schwierig, weil dann sind sie in dem Zusammenhang total regelkonform. Im nächsten sind sie dann aber autonom. Da dann sozusagen die richtige Schule zu finden und andersrum auch als Lehrerin und als Lehrer so 25 Individuen zu betreuen, Horror. Ich stelle mir das wirklich als große Herausforderung vor.
Absolut. Also das ist wirklich, das sage ich so, wie es ist, das ist Hardcore.
Ja.
Wenn man da als Lehrkraft steht, man hat da lauter Kinder, die alle gelernt haben, ich bin wichtig, meine Gefühle sind wichtig. Im Zweifel irgendwie, in der Regel gilt für mich jetzt eigentlich nicht, wenn ich mich jetzt gerade nicht daran nachfühle. So funktioniert eine Gruppe halt nicht.
Ja.
Also das will man halt nicht so gerne hören,
weil
das passt natürlich nicht da rein. Ne? Und da gibt es ja auch höchstgrößte Diskussionen. Dann bei Instagram gab es ja letztens diese Wahnsinnsdiskussion über, was ist jetzt eigentlich bedürfnisorientiert. Ne? Mhm. Weil irgendwie manche dann sagen, ja, okay, das ist halt, dieses Kind denkt immer, dass seine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Und dann sagen die Bedürfnisorientierten wieder, nee, die Bedürfnisse aller sind wichtig. Aber dann ist wieder die Frage, okay, aber wie kriege ich denn jetzt das Kind zur Kooperation? Das ist nicht so ganz klar.
Mhm.
Ne? Und deswegen, also ich glaube, man muss da so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, aber es ist nicht fair der Lehrkraft gegenüber, zu meinen, dass sie das so liebevoll begleiten kann, wie ich das selber zu Hause mit einem Kind kann.
Mit einem 1:1.
Weil die Lehrkraft hat die Verantwortung, dass jetzt hier gerade 26 Kinder was lernen. Und wenn ein Kind auf den Tisch springt, dann muss sie das unterbinden.
Ja.
Und dann hat sie da auch nicht ewig lange Zeit für. Also so eine Schulstunde hat nur 45 Minuten. Das Kind muss schon relativ schnell jetzt von diesem Tisch runterkommen. Ja. Verstehst du?
Ja, verstehe.
Also das ist nicht einfach.
Jetzt ist das ja total deine Passion. Man merkt auch sofort, wie du so, so manchmal...
Ja.
Nein, du hast jetzt nicht die Faust geballt, aber man merkt, dass du total dafür brennst und das ja auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Was ist das Frustrierende an der Aufgabe, die du aktuell hast? Also gibt es bei diesen 500.000 Followern ja sicherlich auch welche, die dir schreiben und sagen, ist alles Murks, nicht meine Meinung? Mhm. Oder gibt es andere Dinge, die dich an deine Grenzen brennen und frustrieren?
Ja, also man muss das so sich klar machen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, 500.000 Follower zu haben.
Ja.
Oder mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein, die alle auf dich Zugriff haben. Weil, wenn wir uns mal vorstellen, 500.000, ist immer ganz schlecht in Podcasts zu rechnen, weil man ist so aufgeregt, so, oh mein Gott, du bist Schulinfluencerin, was ist, wenn du jetzt falsch rechnest?
Dann schneiden wir es einfach raus.
Okay, also 1% von 500.000 sind 5.000 Menschen.
Ja.
Und wir stellen uns also vor, ich mache ein Video und 99% gefällt dieses Video. 99% ist eine unvorstellbar hohe Zahl an Menschen, die dieses Video gefällt. Dann sind es immer noch 5.000 Menschen, die dieses Video nicht gut finden.
Mhm.
Wenn diese 5.000 Menschen mir das schreiben, dann bekomme ich 5.000 negative Nachrichten.
Ja.
Niemand hat in seinem Leben je 5.000 negative Nachrichten bekommen. Das ist nur von einem Video, so mal plastisch vorgestellt. Das heißt, man muss in der Lage sein, mit dieser Kritik umzugehen, die in einer Masse kommt, die sich mega beängstigend anfühlt, weil unser Gehirn ist nicht in der Lage, sich große Zahlen vorzustellen. Und große Zahlen von Menschen schon gar nicht.
Mhm.
Das heißt, bei mir kommen 3 böse Nachrichten an. Und ich rufe meinen Mann an und sage, das Internet ist so gemein und das ist so gefies. Er sagt, wie viele Leute waren es? Dann macht er mir einmal kurz die Rechnung auf. 0,00. So, exakt. Ja. Aber das hat jeder Influencer, das Problem. Also das ist,
wenn du jetzt alle Kommentarfunktionen ausschalten würdest,
nein, dann würde ich kriege ja auch keine so viele negative, ich kriege überhaupt nicht viele negative Kommentare, aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall, die man lernen muss, und es ist ein hartes Learning, sich davon unabhängig zu machen, weil ich habe mal mit einem Spiegelreporter gesprochen, der meinte, wenn bei uns 60% der Leser happy sind, sind wir happy.
Ah ja.
60%, ja. Und bei Instagram hat man so das Gefühl, das muss jetzt jeder mögen oder es war schlecht.
Ja.
Mhm.
Ich würde gerne noch darauf eingehen, was du noch so anbietest, weil du hast 2 Bücher geschrieben und es gibt auch einen Kurs bei dir zu buchen, zu kaufen. Genau.
Also
weil
ich habe
das Ganze,
das
Wichtigste, natürlich auch aus eigenem Antrieb, aber am Ende des Tages
muss man Geld verdienen. Man muss leider Geld verdienen. Das ist echt mein Problem. Das ist jetzt so groß geworden und ich brauche Hilfe und die Leute muss ich bezahlen. Das heißt, ich muss Geld verdienen.
Ja.
Und ich will aber gar kein Geld verdienen. Oh Gott im Himmel. Ja. Also ist ein langes Thema. Also ich muss auch Geld verdienen. Am meisten Geld kann ich verdienen, wenn jemand meinen Kurs macht. Und zwar habe ich zum Thema Growth Mindset einen Kurs gemacht. Das ist für mich das Allerwichtigste, die absolute Basis für jeglichen Erfolg in der Schule und im Leben. Nämlich, dass Kinder lernen, über sich und ihre eigenen Fähigkeiten richtig nachzudenken. Das heißt, die richtigen Überzeugungen darüber zu haben, dass sie etwas lernen können, dass Fehler nichts Schlimmes sind, dass Herausforderungen etwas Gutes sind, dass es gut ist, wenn es schwer ist, weil das ist ein Zeichen, dass ich gerade lerne.
Ja.
Und diese Überzeugung müssen Kinder entwickeln. Und in dem Kurs zeige ich, wie man das schafft, dass ein Kind irgendwann selbst davon überzeugt ist. Und dann irgendwann, das schreiben mir Gott sei Dank ganz viele Menschen dann, dass ihr Kind dann zu ihnen kommt und sagt, Mama, das ist nicht schlimm, das lerne ich noch. Oder, ach, das muss ich einfach noch ein paar Mal versuchen, dann klappt es bestimmt.
Ja.
Und ich will, dass Kinder solche Sätze sagen. Und genau, darum geht es in diesem Kurs.
Das heißt, wie alt wären die Kinder von den Eltern, die das sich kaufen?
Ich würde den
können.
Kurs auf jeden Fall so bald machen, sobald ich Kinder habe. Aber das Material da drin, was man dann mit den Kindern macht, dafür müssen sie schreiben können.
Okay.
Genau, aber ob sie jetzt 2. Klasse sind oder 9. Klasse, ist egal.
Okay, das ist gut zu wissen. Und dann würde ich abschließend von dir wissen, ob es andere Account-Empfehlungen gibt oder Menschen gibt. Du hast neulich mal auf einen Mann verwiesen, dessen Zoom-Call du gelauscht hast. Da ging es allerdings um das Thema Handy und Digitalisierung. Mhm. Ob es ein paar Sachen gibt, weil du meinst, du bist auch ganz gut verknüpft, dass man sich einfach, wenn man sozusagen deine Ideen und Gedanken teilt, sich irgendwo auch noch weiter zu vielleicht anderen Themen rund um die Erziehung und Beziehung.
Also ich habe ja schon gesagt, das Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz von Aladin Elmar Falani, muss man lesen. Dann, wenn man sich vorstellen möchte, wie coole Schulen aussehen könnten und cooles Bildungssystem, empfehle ich die Bücher von Verena Friederike Hasel.
Ja.
Die hat eins geschrieben, Der tanzende Direktor, und ein zweites, Das krisenfeste Kind. Das würde ich sehr empfehlen. Dann mag ich sehr gerne die amerikanische Psychologin Dr. Becky.
Ja.
Also wenn man gut Englisch spricht, dann finde ich das ganz toll. Und ansonsten, das wäre es erstmal. Das würde ich empfehlen.
Super. Nehme ich so auf und schreibe ich in die Shownotes. Und auch, wie man den Weg zu dir findet.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Lieben Dank für die Einladung.
Und wenn ihr Caroline noch nicht kanntet und jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch unbedingt mal in unseren Shownotes vorbei. Dort verlinke ich alles, was Caroline betrifft und wie man sie findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl einen Kommentar hinterlasst, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr uns bewertet mit Sternen, am besten natürlich 5 von 5, und die Abo-Glocke klickt, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Empfiehlt uns gerne weiter oder besucht uns auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.